Ja, hallo, liebe Zuschauer, hallo, lieber Stefan, liebe Swantje, herzlich willkommen. Ich freue mich, Stefan, dass ich dich, ich würde was sagen, nach Jahren interviewen kann, darf oder wir dich interviewen dürfen. Aber ich hatte es immer schon mal irgendwie vor und dann, ja, ist es nicht passiert. Auf jeden Fall, jetzt scheint es zu passieren. Herzlich willkommen.
Danke, freue mich sehr. Haben uns Zeit gelassen.
Ja. Meine erste Frage. Ich meine von dir die Aussage gehört zu haben, du bist wohl der Einzige, der Kryptowährungskurse anbietet, wo Leute bei erwachen können. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Könntest du das ein bisschen erklären?
Boah, ja, gerne. Ich habe ja selbst nicht damit gerechnet. Es ist ja nur so, ich mache seit 2016 mache ich Retreats und die liefen von Anfang an so gut, dass ich dabei geblieben bin, weil es mir Spaß macht und genügend Menschen kamen. Und ich habe aber, also das kann ich jetzt erst, das ist wie mit allem in der Spiritualität, das kann man immer hinterher erst sagen, was man erlebt hat, ja. Ich habe dann in den Retreats gemerkt, dass die Menschen immer wieder theoretisch erzählen. Also, dass sie drüber nachdenken müssen, wenn sie von ihren Emotionen erzählen. Und dass das teilweise, nicht bei allen, bei einigen funktioniert es, aber bei einigen funktioniert es überhaupt nicht. Also teilweise funktioniert das in den Retreats nicht. Weil sie müssen dann zum Beispiel sagen, ja, mein Mann, der nervt mich. Und dann sage ich, wo ist denn der Mann? Ja, er ist gerade nicht da. Also nervt er dich jetzt gar nicht. Ja, man muss dran denken, wie es zu Hause war, also vor 2 Tagen, bis man dann hierher gereist ist. Und bei Krypto war das vollkommen anders. Und es war so anders, dass es unfassbar war. Ich habe da auch eine Übung gemacht, die möchte ich jetzt nicht erzählen, weil sonst kann ich sie nie wieder machen. Die hat die Menschen so krass herausgefordert, dass alles zu spät war. Da waren die Emotionen, die Gefühle, über die ich immer spreche, tatsächlich hier. Die waren dann wirklich im Körper. Die waren erlebbar, fühlbar, man musste sich die nicht vorstellen. Und deshalb beim Thema Krypto geht es um zwei Themen, mit denen sich die meisten Menschen unfassbar schwer tun, schon mit den einzelnen Themen, aber in Kombination wird es einfach irre. Und das ist das Thema Geld und das ist das Thema Technologie oder Technik, beziehungsweise wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich will. Das hat also in dem Sinn, ist es nicht so, dass ich denke, dass Krypto ein Erleuchtungsthema oder ein Erwachensthema ist, sondern es hat einfach mit der Kombination aus Gefühlen zu tun, die wir in bestimmten Bereichen fühlen. Und dadurch war dieses Retreat sehr praktisch, nämlich dass die Menschen eben einfach direkt gemerkt haben, ah, der spricht von den Gefühlen, die ich jetzt gerade habe. Und das war bei den Retreats vorher nicht immer der Fall. Und so war das eigentlich eines der besten Retreats bisher. Vom Effekt her, wenn man den, kann man ja nicht messen, aber das, was die Menschen berichtet haben, war schon sehr außergewöhnlich.
Würdest du auch sagen, dass diese beiden Phänomene, sage ich mal, Erwachen und Kryptowährungen, die Sachen sind, die dir am meisten am Herzen liegen?
Kryptowährung liegt mir nicht wirklich in dem Sinn am Herzen. Das ist ein anderer Weg. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich jemals mit Kryptowährung was zu tun haben werde. Boah, das wird jetzt, ei, ei, ei. Also es ist mein Weg. Mein Weg ist praktische Spiritualität. Das heißt, ich habe 2006 meinen Lehrer, damals Samarpan, jetzt Soham getroffen, den kennen die meisten. Und ich habe das, was er im Satsang gesagt hat, in meinem Leben gemacht. Ich habe nicht meditiert, ich habe nicht versucht, heilig zu erscheinen. Es hat mich nicht interessiert, wie ich nach außen wirke, sondern ich habe nur noch geschaut, was hat es praktisch für mein Leben zu bedeuten? Und dadurch habe ich vom Prinzip her eine Dauermeditation gemacht, was ich da nicht wusste, weil wenn mir jemand gesagt hat, hätte meditiere, hätte ich es nicht gemacht, hätte mich nicht interessiert. Und das Thema Krypto ist einfach reingerutscht, so wie viele andere Themen auch. Und ich merke in jeder Szene, also ich muss anders anfangen. Ich muss sagen, dass ich sehr religiös war, aber überhaupt nicht in dem Sinn, in dem man denkt. Sondern meine Eltern haben immer wieder zu mir gesagt, du suchst dir immer einen neuen Guru. Gerade hast du einen Guru, und das kann auch ein Guru gewesen sein im Bereich Osteopathie, das reicht auch schon, ja. Dann war ich Feuer und Flamme für den, genau für 2 Monate oder ein halbes Jahr, und dann kam der nächste Guru. Und dann kam das nächste Thema. Und dann war ich Rohköstler, und dann habe ich dort versucht, meinen Frieden zu finden in der Rohkosten, weil ich gedacht habe, jetzt sind wir alle einer Meinung, und dann passt ja alles. Und ich habe so oft die Szene gewechselt und so viele verschiedene Bereiche ausprobiert, dass ich gemerkt habe, das ist alles eine Religion, aber das mache ich draus. Und das macht für mich keinen Sinn. Mir geht es nicht um Religion, mir geht es nicht um Glaubensgemeinschaft, mir geht es nicht darum, dass wir übereinstimmen, aber das habe ich gesucht. Das war meine Suche, dass ich jemand bestätigen kann und mich jemand bestätigt. Und das kann ich hinterher sagen, war falsch. Weil da suche ich draußen irgendetwas, was es nicht gibt. Und so betreibe ich, egal welches Thema mich gerade begeistert, dieses Thema nicht mehr religiös, sondern einfach nur aufgrund von eigenem Interesse. So, ah, mir macht Spaß, ich kümmere mich drum und dann schaue ich. Aber ich halte kein Thema für ein Erwachensthema oder jedes Thema für ein Erwachensthema. Also man kann in jedem Bereich sich erkennen. Soweit ich das bisher beurteilen kann. Ja, also ich habe, mir fehlen bestimmte Erfahrungen. Wenn Menschen davon berichten, dass sie ein Nahtoderlebnis haben, hatte ich nicht. Wenn Menschen davon berichten, dass sie ein Satori hatten, kann ich nicht vergleichen, weiß ich nicht, was es sein soll. Vielleicht hatte ich es ansatzweise, kann ich nicht sagen, weil Erfahrungen individuell sind und da fällt es mir schwer, das zu vergleichen, aber ich kann. Das, was mich interessiert, ist praktische Spiritualität. Das ist alles, worum es mir geht. Und nicht eben nicht als Religion und nicht als Richtung, wo man bestimmte Vorgaben bekommt und dann muss man das so machen und wenn man es nicht so macht, hat man wieder versagt, sondern individuell und vollkommen frei. Und das hat mich die Freiheit, die ich in der Spiritualität erlebt habe, nämlich die Freiheit, kein Geld zu haben und trotzdem glücklich zu sein, die setzt sich überall fort. Also mich interessiert überall nur Freiheit. Und dabei kann ich falsch liegen. Ja? Es gibt Menschen, die sind der Meinung, dass Krypto vom CIA erfunden wurde. Da habe ich kein Problem damit. Da kann ich damit leben, weil das Internet wurde auch von DARPA erfunden. Das ist auch eine Militäragentur in den USA. Also und wir unterhalten uns gerade darüber. So kann man so und so nutzen.
Worum geht's denn für dich bei praktischer Spiritualität?
Bei praktischer Spiritualität geht es darum, dass wir nicht denken, dass Spiritualität ein Lifestyle ist. Also das wird heutzutage ganz oft so verkauft. So, du musst jetzt noch den Kurs hier machen und dann bist du zertifizierter Achtsamkeitscoach oder irgendwie sowas. Praktische Spiritualität bedeutet in deinem echten Leben. Das spricht nicht dagegen, dass man meditiert. Das hat sich bei Samapan zu Soham ja auch geändert. Aber ich habe mit ihm angefangen, da ging es nicht um Meditation im klassischen Sinn. Und das kann auch sein, dass es nicht für jeden passt. Und praktische Spiritualität bedeutet nicht separiert von deinem echten Leben. Also zum Beispiel, wenn du einen doofen Chef hast und der nervt dich total und dann kommst du nach Hause, bist du fix und fertig und dann sagst du, ah, jetzt muss ich meditieren, damit ich von dem Stress runterkomme. Das ist doof. Das heißt nicht, dass man das nicht machen kann. Das steht natürlich auch jedem frei. Es ist aber blöd, wenn man, was manche auch machen, die sagen dann zum Beispiel, ich habe mich dann abends nochmal hingesetzt und bin die Gefühle nochmal durchgegangen, die ich da gefühlt habe, als mein Chef mich angeschissen hat. Ja, aber warum nicht da, während dein Chef dich angekackt hat? Warum erst hinterher? Und das ist für mich praktische Spiritualität. Dann, wenn es stattfindet, alles zu fühlen. Das ist der einzige Satz, den mir, und der wichtigste Satz meines Lebens, den mir Samapan gesagt hat, fühl deine Gefühle im Körper. Versuch nicht irgendwie eine Geschichte draus zu machen, erklär's nicht erklären, nicht verarbeiten, nichts, einfach nur die Körperempfindung, die jemand auslöst, hier und jetzt fühlen. Nicht später, nicht wenn du dann meditierst oder nicht wenn du heimkommst und dann in dem Moment, in dem es stattfindet. Und das habe ich so radikal gemacht, dass es vom Prinzip her konstant wurde. Dadurch habe ich keine, ich habe, wie gesagt, ich habe kein mir bewusstes Erwachens- oder Erleuchtungserlebnis oder sowas, aber das hat gereicht, über Jahre das zu machen und im Lauf der Zeit einfach viele Dinge, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, plötzlich halt anders zu sein als vorher.
Gibt es ein Ziel in der Spiritualität für dich? Also zum Beispiel die Ego-Anhaftung zu verlieren oder die Identifikation mit dem Ich-Gedanken oder in der Richtung?
Das ist, für mich ist es ein großer Vorteil, ich hatte das nie. Ich hatte nie den Wunsch, in der Spiritualität irgendetwas zu erreichen. Also, das war so lustig und also mittlerweile finde ich es lustig, damals war es ja ganz normal. Ich bin zu Samapan gegangen in Satsang in München und ich wusste nicht, was das ist. Also ich hatte absolut keine Ahnung, was das soll. Ich fand es extrem seltsam, in Anführungsstrichen. Das kann ich gar nicht beschreiben. Es war was Besonderes einerseits, andererseits war es, keine Ahnung, komisch. Ich wollte da zum Beispiel auch keinen Kontakt zu Menschen. Ich habe nicht den Anschluss an eine Gruppe gesucht. Ich bin entweder als letztes gekommen oder als erstes, damit ich meine Ruhe habe und mit niemand reden muss. Oder so schnell wie möglich wieder raus. Ich wusste nicht, was es ist. Also ich Satsang, was soll das sein? Keine Ahnung. Weiß nicht mal, ob ich das Wort damals wahrgenommen habe. Und deswegen hatte ich keine Ziele. Und ich habe sie immer noch nicht. Und ich weiß bis heute nicht, was Spiritualität ist. Das ist mir ziemlich egal. Ich habe keine Gedanken, die mir sagen, was ich noch erreichen muss oder sowas. Wenn du von Ego-Anhaftung sprichst, ist es etwas, was mir im Lauf der Zeit von ganz alleine auffällt, wenn ich das mache. Also im Lauf der Zeit merke ich einfach, ah, okay, das könnte mit Ego gemeint sein. So. Ja, oder was es auch immer für Begriffe gibt in der Spiritualität, ja. Mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen mit einer Absicht in die Spiritualität gehen und diese Absicht hält sie wieder davon ab, das tatsächlich zu erleben. Und ich hatte keine Absicht, ich habe bis heute keine Absicht. Es ist einfach etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Da kann ich nichts dafür. Also das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht, ich bin kein besonderer Typ. Wenn mich jemals jemand gefragt hätte, ob ich in die Richtung gehen will, hätte ich das abgelehnt und entschieden widersprochen, weil mich das alles nicht angezogen hätte. Mich hat einfach nur dieser Satsang angezogen, von dem ich aber nicht wusste, was das ist. Und es war mir auch egal, was das ist. Und dadurch könnte ich sagen, also was ich gemerkt habe, ist, dass wie wenn etwas in mich hineinfließt, so hat sich das vielleicht angefühlt. Ja, ich habe sofort von der ersten Minute an gefühlt, schon bei YouTube, als ich Samapan gesehen habe, das ist die Wahrheit. Das ist es. Suche beendet. Und mehr wollte ich, also ich wusste noch nicht mal, dass ich das wollte. Ich wusste noch nicht mal, dass ich auf der Suche bin. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ich da mache. Ich wusste gar nicht, was es soll. Ich hatte das wahrscheinlich das gleiche Gefühl, das viele Menschen haben, nämlich irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich kann es ja nicht benennen. Das ist ja wie, wenn du als Kind, du wächst bei deinen Eltern auf, ja, deine Be Eltern behandeln dich auf eine bestimmte Art und Weise. Da kommst du ja nicht auf die Idee, nicht einmal ansatzweise, dass du denkst, es könnte sein, dass meine Eltern falsch liegen oder dass die das nicht richtig machen, sondern du hast es im wahrsten Sinn des Wortes alles so mit der Muttermilch aufgesogen, dass du diese Welt, in der du aufgewachsen bist, für die normale Welt hältst. So denkst du, geht's jedem. Und wir halten halt ziemlich verrückte Dinge für normal. Und was wir in unserer Kindheit erlebt haben, war in 99,99% der Fälle überhaupt nicht normal. Und so findest du deswegen keine Worte dafür, für das, was dir passiert ist. Die Menschen neigen dazu, das in Extremsituationen eher zu verstehen. Also wenn man sagt, du wurdest als Kind sexuell missbraucht, dann würden die meisten zustimmen, ja, okay, das ist echt nicht in Ordnung, das ist nicht gut, das schadet dem Kind. Aber wir checken nicht, dass es Ebenen gibt, die ähnlich stark wirken, ohne diese sexuelle Gewalt zum Beispiel, ja, wo Eltern einfach wahnsinnig überzeugt sind von irgendetwas, von ihrem Weg, von dem, wie man es macht, wie es sich gehört, dass es bestimmte Regeln gibt, die unbedingt durchgezogen werden, notfalls vielleicht mit bösen Blicken oder was auch immer. Und da checken wir nicht, dass das auch nicht normal ist. Wir denken immer, ja, aber das ist doch okay. Also man muss ja auch mal ein bisschen Disziplin an den Tag legen und so weiter. Und dann drehen dann gleich alle durch, wenn ich sage Disziplin, was soll das sein? Dann fragen sie sich, ja, aber wie soll man dann Kinder erziehen? Kinder wären, also wenn man von Erwachen spricht, sind Kinder, die wären eigentlich der eigentliche Auslöser, um für ein Erwachen bei den Eltern zu sorgen, wenn die Eltern das wirklich verstehen könnten, was da passiert. Weil die meisten Eltern sind im Widerstand mit ihren Kindern, auf die ein oder andere Art und Weise. Und wenn man das checken würde, dass ein Kind kein Ego hat, weil es nicht geht, ja, also warum können wir uns nicht erinnern? Also ich kann mich als erstes erinnern an einen Wunsch als Kind. Ich wollte der Bestimmer sein. Jetzt kannst du dir überlegen, was in meinem Elternhaus vor sich gegangen ist, wenn ein Kind mit 5 Jahren im Kindergarten sagt, es will der Bestimmer sein und das ist das Erste, an was es sich erinnern kann. Und eigentlich ziemlich einfach.
Ja, wäre es nicht der natürliche Ablauf, sich dann in der Pubertät davon zu lösen und das alles ein bisschen kritischer und mit Abstand zu sehen? Und also ich kann mich erinnern, das quasi Resümee meiner Kindheit und Jugend war irgendwie, ja, ich will anders sein, ich will anders leben als meine Eltern. Und ich denke, das ist doch eigentlich wahrscheinlich für viele so, ne?
Das ist super spannend, weil Pubertät ist für mich die letzte Phase, in der man es checkt, bevor man sich meistens notwendigerweise an die Gesellschaft anpasst. Das heißt, in der Pubertät werden die Kinder ein letztes Mal gebrochen. Das Problem am Rebellen, der ich auch bin, ist, dass die Rebellen das meistens nicht für sich verwenden, sondern gegen die anderen. Das ist die einzige Schwierigkeit dabei. Wenn einem das glasklar auffällt und man merkt, hey, das ist nicht meine Welt, ich muss mir eine andere suchen, dann ist super cool. Das war bei mir nicht so. Ich hatte nicht dieses Glück, dass ich das so wirklich überhaupt gemerkt habe für mich selbst. Ich konnte es auch nicht artikulieren. Ich habe nur gemerkt, das ist falsch und ich habe dagegen rebelliert. Ich kannte aber keine Alternative. Ich wusste nicht, worum es geht. Deswegen habe ich zwar gesucht, aber es hat mir nichts gebracht, weil ich es nicht verstanden habe. Also ich habe mit 19 auch schon spirituelle Bücher oder Richtung Spiritualität gelesen und ich habe die gelesen, aber ich habe sie nicht verstanden, obwohl ich sie verstanden habe. Das ist komisch. Und mein Eindruck ist, dass es den meisten so geht, also entweder ziehen sie sich zurück, passen sich an, wo es sein muss und leben dann in sich ihre eigene Welt, oder sie rebellieren halt und sind dann aufsässig, so wie ich das war und mit jeder Obrigkeit einmal angelegt. Bis man irgendwann merkt, das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Und es kann nicht darum gehen, ob man introvertiert oder extrovertiert ist. Das kann nicht der Schlüssel zur Spiritualität sein, sondern alle Charaktere müssen sozusagen spirituell sein können, ja, und müssen ja, das in sich erkennen können, worum es ihnen geht, was auch immer das sein soll.
Liebes Wandje, hast du Fragen jetzt schon, die da reinpassen oder überhaupt? Ja, dann lasse ich dich jetzt mal.
Ja, lieber Stefan, du hast gesagt, dass du in deiner Jugend der Bestimmer sein wolltest. Und da wollte ich gerne mal wissen, wie denn heute dein Erleben damit ist, ob sich da auch ein Gefühl eingestellt hat, dass das Leben sich von alleine lebt.
Ja, leider. Also ja, das kann man so und so sehen. Ist absolut verrückt. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Da sage ich jetzt was, womit die meisten Spirituellen wieder ein Problem haben. Weil, was heißt denn das von alleine leben? Ich habe etwas erlebt, was für mich so verrückt ist. Aber in der Welt, also nicht irgendwie andere Dimensionen oder Satori oder was auch immer oder ständige Glücksgefühle oder mein Herz geöffnet, irgendwas in die Richtung. Ich habe ganz praktisch was erlebt und zwar, ich habe mein Leben lang gekämpft. Ich habe mein Leben lang versucht, Geld zu verdienen. Und dafür hätte ich mich sehr angepasst. Und ich habe es auch versucht. Und das kann ich erst jetzt im Nachhinein sagen, weil währenddessen fand ich das ja sehr scheiße, dass das nicht funktioniert. Also meine Anpassung an die Gesellschaft, an das System, sogar nur an andere Menschen, hat nicht funktioniert, egal was ich versucht habe. Ich bin immer wieder damit gescheitert. Und das fand ich ja blöd. Im Nachhinein kann ich sagen, das war sehr, sehr cool, weil wenn es dumm gelaufen wäre, wäre ich sonst jetzt Staatssekretär in der Regierung oder irgendwie sowas, weil das habe ich versucht. Ich habe versucht, in die Politik zu kommen, in die Wirtschaft zu gehen und so weiter. Und da war ich so deplatziert, dass alles zu spät war. Aber ich habe es versucht und deswegen kenne ich den Mechanismus. Deswegen weiß ich, wie diese Menschen dort landen. Also ich habe Einblicke, die viele Menschen nicht haben und wo dann oft unterstellt wird, ah, die sind böse oder die gehen über Leichen und die wollen das und das und das. Das sind in den meisten Fällen nicht wirklich so. In den meisten Fällen sind es Menschen, die sind auf der Suche, wie jeder andere auch, und die sehen halt bestimmte Beispiele und sehen, aha, so macht man das. Also passen sie sich an und versuchen auch erfolgreich zu sein, etwas zu erreichen. Sie denken halt, Geld hilft oder Macht hilft oder irgendetwas ist hilfreich. Und dann passen sie sich an. Und ich habe das nicht, also ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Wenn es geklappt hätte, wäre ich heute ganz woanders. Und dieser Fehler sozusagen, den ich so empfunden habe, hat sich dann irgendwann, und zwar von heute auf morgen, also du musst es so überlegen, ich bin ungefähr 25 Jahre selbstständig gewesen und mit Höhen und Tiefen, aber mehr Tiefen. Und ganz selten nur Höhen. Und selbst wenn eine Höhe war, war das Geld gleich wieder weg. Und dann habe ich 2016, habe ich dann ein Retreat angeboten. Und es hat kein Mensch gebucht. Niemand. Und es hieß, glaube ich, Dein Weg zurück zu dir oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und der Titel kam aber von jemand anders. Der war nicht von mir, der kam von jemand, der mir gesagt hat, hey, wenn so viele Frauen dir auf Facebook folgen, dann mach doch irgendeinen Retreat mit dem und dem Titel. Und 6 Wochen später habe ich gedacht, ach komm, ich biete nochmal ein Retreat an, ich nenne es Deine Schöpfung. Das war, ich habe mir da nicht wahnsinnig Gedanken vorher gemacht und ich bin auch niemand aus der Manifestationsszene oder sowas, ja. Und das war innerhalb von wenigen Wochen ausgebucht, restlos. Und ich so, okay, krasser Scheiß, was geht hier ab? Was soll das? Wir denken dann in der Regel, ah, okay, der war erfolgreich, weil, das hat mir dann tatsächlich Menschen hinterher gesagt, mein erster Grafiker hat mir gesagt, ja, das ist ja kein Wunder bei dem Titel. Und ich so, alter Schwede, weißt du, was ich schon alles für Titel ausprobiert habe? Wie viele Namen ich mir schon überlegt habe für meine Projekte, wie viele Marken ich schon angemeldet habe, wie viele Domains ich schon registriert hatte mit tollen Namen. Und die haben keine Sau interessiert, ja? Und das ist für mich voll, das ist praktische Spiritualität für mich. Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe einfach nur nochmal was probiert. Und so war mein ganzes Leben. Ich habe immer nur versucht, ausprobiert, ausprobiert, nochmal ausprobiert. Und irgendwann hat es dann geklappt. Und jetzt im Nachhinein, nachdem ich das 8 Jahre lang mache oder so, wenn mich Menschen da analysieren und sagen, ah, was macht denn der? Aha, da ist sein kostenloses Produkt, da ist es kostenpflichtige, ah, der versucht die also reinzutricksen, bla bla bla. Dann checken die alle die Entwicklung nicht, weil ich habe nicht so angefangen. Und alles, was bei mir existiert, hat sich einfach so ergeben. Da war niemals ein Plan dahinter. Und so könnte ich sagen, ist alles geführt. Aber es ist halt auch in dem Sinn geführt, dass ich mit meinem Willen jetzt nichts verändern kann. Also das heißt, ich kann nicht mir überlegen, ha, ich will die doppelte Menge an Abonnenten und dann machen wir jetzt Werbung und dann kommt es. Geht nicht. Ja, also das ist einerseits sehr geil und andererseits scheiße. Fürs Ego ist es ziemlich beschissen, weil das kann sich ausdenken, was es will. Es kommt einfach nicht. Und ich weiß es schon immer. Ich bleibe einfach dabei. Ich mache das genauso wie von Anfang an seit 2006. Ich bleibe einfach dabei. Und versuche nicht. Also manchmal, ich kann mir auch alle möglichen Dinge. Oh, die Katze. Herzlich willkommen. Ich kann mir Dinge überlegen und manchmal klappen sie und manchmal klappen sie überhaupt nicht. Und sich dem, man sagt dann hinzugeben, was aber eigentlich normal ist, weil warum sollte ich mit meinem Leben die ganze Zeit streiten und sagen, ah, oh, hier läuft's schlecht und da läuft's schlecht. Ich habe viele Bereiche, in denen es nicht cool läuft. Aber ich kann mich nicht mehr aufregen.
Würdest du sagen,
Was?
dass wenn, ja, danke. Würdest du sagen, dass wenn Dinge einfach laufen, dass das so ein Zeichen ist, dass die Dinge sein sollen?
So sieht's aus meiner Sicht aus, ja.
Schön.
Aber mein Oh Gott, das ist so schwierig, drüber zu reden, weil, oh, wenn du diesen Satz, also, wenn du in einem Leben bist, wo du einige Dinge scheiße findest und du findest nicht okay, wie es läuft, und du hörst diesen Satz, dann fühlt es sich total gut an. Und du denkst, du müsstest, also jetzt nicht du, aber vielleicht der Zuschauer, der denkt dann, ah, da will ich hin. Damit hast du schon einen Unterschied. Also du bist hier und du willst woanders hin. Dieser Satz, der stimmt ja aber schon vorher. Der stimmt ja nicht erst dann, wenn du ein Ziel erreicht hast, sondern der stimmt ja schon in dem Moment, wo du sagst, nee, aber bei mir in meinem Leben sind 8 Dinge von 10 wirklich schlecht. Die sollen dann auch so sein? Und was viele Spirituelle dann draus machen, ist, ah, dann darf man also nichts mehr verändern. Habe ich nicht gesagt. Ach so, dann brauche ich ja gar nichts machen. Dann ist ja alles egal. Habe ich auch nicht gesagt. Ich mache immer noch, ich fühle immer noch einen Antrieb, ich fühle immer noch eine Anziehung und eine Abstoßung. Aber es wird viel krasser, es wird viel effizienter, könnte man fast sagen. Also die Anziehung und die Abstoßung, die ist wirklich teilweise auch hart. Das ist nicht geil. Und oft ist es aber einfach nur normal. Und das ist was sehr Komisches, was die meisten Menschen gar nicht mehr auf dem Radar haben. Normal. So. Ja, aber Stefan, du machst jetzt da tolle Retreats und super. Ja, ist normal. Das ist nicht so, wow, geil, endlich wieder Retreat. Ich bin nicht die ganze Zeit gehypt und gepumpt, sondern ja, das ist das, was ich gern mache. Das kann ich irgendwie und das mache ich. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, die die meisten Menschen irgendwie verloren haben, weil sie die ganze Zeit kämpfen und immer diesen Unterschied sehen zwischen jetzt und was in der Zukunft gut wäre. Und dann bist du die ganze Zeit da am Hin und Her switchen zwischen diesen beiden Zuständen, statt in dem anzukommen, wo du jetzt bist. Und viele könnten auch denken, dass man sich dann leicht tut, wenn es funktioniert, dann hat man gut reden. Dazu müssen die Menschen wissen, dass das 25 Jahre Durststrecke sind, wo gar nichts okay ist und dass ich alles erlebt habe, was im Bereich von Geld, naja, das stimmt nicht. Also das Maximum, was auch immer das sein soll, habe ich nicht erlebt, aber das Minimum habe ich erlebt. Kein Geld. Also absolut gar kein Geld. Nicht auf dem Bankkonto, nicht in der Hosentasche, nicht etwas leihen können. Gar kein Geld. Ich habe das erlebt. Und ich habe mich nicht gefühlt wie ein Penner oder wie ein Aussteiger, obwohl ich das war. Aber es hat sich nicht so angefühlt, sondern ich war auf Gran Canaria und war Mountainbiken und das war mein Ding. Und ich habe mich einfach geweigert zu arbeiten. Ich hätte arbeiten können, aber ich habe mich geweigert, irgendetwas anderes zu tun, als meiner Freude zu folgen. Und ich kann das nicht jedem empfehlen, aber für mich war diese Konsequenz, diese Radikalität notwendig, dass ich das mal teste, dass ich mal sage, okay, wenn die Leute sagen, man sollte Freude folgen, dann schauen wir doch mal, was passiert. Und das habe ich gemacht für 10 Jahre, oder jetzt muss ich überlegen, sechs, zehn, doch 10 Jahre, mehr oder weniger. Also seit ich Samapan getroffen habe, bis ich angefangen habe, Retreats zu geben, waren 10 Jahre einfach konsequent nur das machen, was mir Freude macht. Und das ist auf der einen Seite total super, weil du machst ja das, was dir Freude macht und es macht Spaß und das ist schön. Das Problem dabei ist, da kommen Begleiterscheinungen, auf die haben die meisten Menschen absolut gar keinen Bock. Weil das bedeutet dann eben, wenn du damit kein Geld verdienst, dann machst du es nur für die Freude. Und dann hast du kein Geld. Und das will keiner hören. Weil alle denken, ja, aber Stefan, ohne Geld, das geht nicht. Doch, geht.
Ja, schön, sehr interessant. Ich würde dich gerne noch fragen, weil du ja von der praktischen Spiritualität gesprochen hast und von dem Gefühle fühlen. Ist das so, dass da über die Jahre auch mehr Stille dann aufgekommen ist, oder wie ist das im Moment bei dir?
Es ist so schwer, das zu vergleichen. Also ich merke, dass ich verschiedene Phasen habe vielleicht. Nein, ist auch falsch. Also ich kenne ja die Advaita-Szene ein bisschen und ich erlebe es anders, alles. Also ich bin auch nicht der Typ, der nach Stille sucht. Ich bin auch nicht der Typ, der zum Meditieren in den Wald geht oder ich weiß nicht, was die Menschen machen oder der Ruhe braucht oder sonst irgendwas. Ich habe ein sehr ruhiges Leben. Sehr, super unspektakulär. Also ganz, ganz und auch nicht von außen betrachtet, auch nicht korrekt spirituell. Also ich hänge den ganzen Tag vom Computer, spiele Schach, arbeite, solche Sachen, ja, das ist so total normal. Also gar nichts Spektakuläres. Ich habe also für ja, ich kann es dir nur so sagen, da kann ich leider keine Stereotype bedienen, dass ich sagen könnte, ja, es ist stiller geworden. Ich kann mich noch genauso aufregen. Also wenn ich streite, dann streite ich aber richtig. Und es kommt Gott sei Dank nicht mehr ganz so oft vor wie früher. Das ist schon, da bin ich ruhiger geworden, kann meine Gefühle fühlen, statt zu streiten. Aber das gibt's schon noch. Und ich habe auch versucht zu meditieren. Schwierig. Schwierig. Ich hatte aber auch Erfahrungen, die unabhängig von meiner Praxis sind. Lustigerweise bevor Samapan die Samapan-Meditation nach Deutschland gebracht hat oder bekannt gemacht hat, wo es ja ums Kronenchakra ging, da hatte ich eine Erfahrung mit dem Kronenchakra, die ich erst im Nachhinein cool finde. Und währenddessen fand ich sie nicht so super, also ganz im Gegenteil. Und weil sich das schon eher so wie Sterben angefühlt hat. Und danach, seit aber dieses Thema bei Samapan oder jetzt bei Soham so groß ist, ist es bei mir fast weg. Also ich kann es nicht mehr künstlich herholen und ich habe es auch die Meditation längere Zeit gemacht. Jetzt nicht mehr. Aber das heißt nicht, also ich bin dagegen gar nichts, sondern das kann jederzeit kommen. Also das kann jederzeit sein, dass ich anfange zu meditieren und das dann toll finde. Das für mich geht es wirklich darum, im Leben direkt. Deswegen fand ich diesen einen Satz von Samapan einfach den Knaller. Fühl dein Gefühl im Körper oder wo im Körper fühlst du das, was du jetzt gerade erlebst? Das hat alles verändert in meinem Leben. Und das, obwohl das heißt nicht, dass ich nie ein Problem damit hatte, sondern ganz im Gegenteil, ich habe immer wieder damit gehadert und da habe ich gedacht, ah, aber manifestieren wäre doch auch geil, jetzt versuche ich manifestieren, das muss doch irgendwie klappen. Und da habe ich das mir durchgelesen. Und was steht in jeder guten Manifestationsanleitung? Da habe ich mich dann verarscht gefühlt. Also da habe ich dann gedacht, Leute, lest ihr eure Manifestationsanleitungen nicht, die ihr da schreibt? Ihr checkt ja gar nicht, was ihr macht. Da steht drin, du musst dich bereits so fühlen, als wärst du am Ziel angekommen. Und ich so, hallo? Wenn ihr das könnt, dann braucht ihr nicht mehr manifestieren. Welchen Sinn haben die äußeren Veränderungen, wenn du im jetzigen Moment eine innere Veränderung herbeiführen kannst? Du kannst dich schon so fühlen, als wärst du Millionär, dann brauchst du nie Millionär werden. Außerdem weißt du ja gar nicht, wie du dich fühlst. Die meisten Menschen sind ja nur so komisch unterwegs, wie ich auch, dass sie denken, wenn ich das dann bin, dann interpretieren sie ein Gefühl hinein. Ja, welches sollen das sein? Was glaubst du, was du für ein Gefühl hast, wenn du Millionär bist? Gar keins, weil das nichts ist. Millionär zu sein ist nichts. Das ist ja gar nicht greifbar. Das ist nur ein Gedanke. Und wenn du den glaubst, dann bist du's. Und da ändert sich gar nichts in deinem Leben. Wenn du vorher ein Depp warst, bist du anschließend auch noch ein Depp. Und es checkt aber keiner, weil alle denken, nein, nein, dann werde ich großzügig. Dann, wenn ich Millionär bin, dann werde ich ganz viel spenden. Vergiss es. Wenn du das jetzt nicht schon machst, machst du es auch nicht, wenn du Millionär bist. Keine Chance. Aber wir sind so komisch drauf. Wir denken, wir interpretieren Gefühle in die Zukunft, von denen wir keine Ahnung haben. Genauso wie Menschen, die denken, wow, ich will meine Botschaft in die Welt tragen. Und das fühlt sich dann gut an. Woher willst du das wissen? Kann sein, dass ganz viele Neider kommen, ganz viele Hater, ganz viele Shitstorms. Kann sein, dass es überhaupt nicht geil ist. Aber du wünschst es dir jetzt und du bist dir sicher, dass du das willst, weil die Gefühle dann so schön sind. Und dann sieht man andere, wie sie erfolgreich wirken nach außen, kriegt gar nichts mit, was bei denen im Hintergrund läuft, sieht nur, wie sie auf der Bühne stehen und strahlen für eine Stunde. Und dann denken sie, oh, deren ganzes Leben ist so. Das ist unfassbar hohl, was wir da machen. Und als ich das gecheckt habe, wusste ich, okay, nix Manifestation, Bullshit. Und dann habe ich gemerkt, okay, Hingabe und Selbstermächtigung sind das Gleiche. Das ist das Gleiche. Es ist nur nicht nach meinem Willen, also nach dem Willen meines Egos. Weil das ist im Wider, also das Ego oder mein Wille, meine Wünsche sind immer im Widerstand zu dem, wie es jetzt ist. Das ist ganz einfach. Also ich check's immer nicht, dass die Menschen das nicht merken, die manifestieren wollen. Könnte jeder überprüfen. Schau mal nach, wenn du mit dem, wie es jetzt ist, vollkommen im Reinen bist, hast du keinen Wunsch mehr. Gibt's einfach nicht. Das heißt nicht, dass sich keine Dinge verändern dürfen. Das heißt auch nicht, dass es keinen Antrieb mehr gibt. Aber der Wunsch ist weg. Weil der Wunsch ist ein Widerstand zum jetzigen Moment. Das ist so einfach. Und das wollen die dann aber nicht wahrhaben und dann sagen die, nee, nee, du musst deine größte Version von dir leben. Und dann könnt ihr mich regelmäßig wegwerfen. Die größte Version, was soll das sein hier? Das ist ja nur in weltlichen Aspekten gemessen, oder? Die größte Version, also möglichst viele Menschen erreichen. Ja, was hast du denn dann davon, wenn du so viele Menschen erreicht hast? Bist du dir sicher, dass das überhaupt einen Wert hat? Vielleicht hast du ihnen einen Scheiß erzählt. Und dann ärgerst du dich hinterher. Musst du nochmal kommen und alles wieder rückgängig machen.
Ja, ich danke dir erstmal. Würde ich wieder an dich geben, die Vasil.
Gerne.
Ja, ich möchte gern nochmal zum Gefühle fühlen kommen, weil das für mich selber auch ein Thema ist. Also bei mir ist es so, dass ich kann nicht einfach sagen, ich fühle jetzt, was ich will jetzt fühlen, was ich jetzt fühle. Also wenn es nicht gerade was sehr überschwängliches ist, wenn gerade viel Freude da ist oder wenn ich weinen muss, was selten passiert, da klar, dann fühle ich das auch so. Aber wenn da habe ich nicht einen direkten Zugang zu. Aber ich habe jetzt gemerkt, zum Teil durch Lektüre von Christian Meyers letzten Buch da, dass wenn ich einen Ton mache, dann komme ich eher zum Gefühl. Das ist ganz witzig. Ich brauche nur anfangen, den Ton zu formulieren, egal wie er kommt und was kommt, aber dann öffnet sich was, dass ich das Gefühl fühle. Und ja, wenn ich da reingehe und das öfters mache, dann fühle ich das Gefühl auch stärker und so. Und das sind natürlich erstmal meistens unangenehme Gefühle, aber es tut auf jeden Fall gut. Was ich nicht ganz verstehe, ist jetzt dein Satz, dass die Gefühle immer auch im Körper zu fühlen sind. Also ich erlebe Gefühle als was sehr Zartes, Feines. Also weinen und so, klar, sowas, was auch nach außen dann getragen wird, das hat auch fühlt man dann auch im Körper. Aber so diese feinen Gefühle oder auch Angst kann auch erstmal nur so gefühlt werden, von mir auf jeden Fall, ohne dass ich da jetzt sagen könnte, ich fühle, dass die da oder dort im Körper.
Aber wo solltest du die fühlen, wenn nicht im Körper?
Ja, eben als Gefühl.
Ja, aber wo ist es?
Das muss nirgendwo sein. Gefühl ist irgendwas, was eben in der Gefühlswahrnehmung eben da ist. Und es muss noch
Also,
nicht mal benannt werden irgendwie, dass
ja, okay, ja, das ist ja eh so. Du brauchst keine Namen für Gefühle. Ich halte alles Mögliche und Unmögliche für möglich. Ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und da merke ich, dass jedes Gefühl eine Körperempfindung ist für mich. Das kann sein, also es gibt, und das ist eben dann der Witz, es gibt Gefühle, die sind keine Körperempfindung, aber dann sind es Gedanken. Aber ich will dir nicht, ich bin der Letzte, der jemand überzeugen will, weil ich kenne diese Diskussionen oder da wird auch dann drüber gestritten, was war als erstes da, der Gedanke oder das Gefühl, ich kann dann überhaupt nicht mitmachen, weil ich habe nichts zu verteidigen. Ich habe keine, weil ich eben keine neue Religion gefunden habe oder keinen neuen Glauben. Ich will niemand seine eigene Erfahrung absprechen. Das würde mir niemals einfallen. Da wäre ich total falsch gewickelt. Ich kann das auch verstehen, wenn du sagst, ich mache einen Ton oder ich töne und dann kann ich besser fühlen. Es gibt so viele verschiedene Zugänge zum Leben, zu Gefühlen, zu Spiritualität. Es gibt ja auch viele verschiedene Lehrer, die das alle auf ihre Art und Weise machen. Ich habe nur gemerkt, das Ego, der Verstand, würde versuchen, Inhalte zu transportieren und andere damit mehr oder weniger andere Lehrer nachzumachen. Und das ist mein großes Glück, dass ich dieses Bestreben nie hatte. Ich wollte dann nicht mehr sein wie jemand anders. Und je mehr ich mir erlaube, so zu sein, wie ich bin, und das ist auch erst eine Entwicklung über die Jahre, das war nicht unbedingt von Anfang an so, obwohl ich schon sehr frei alles gemacht habe, die Retreats, merke ich, je authentischer ich bin, Und es hat dann auch damit zu tun, dass ich so bin, wie Menschen sagen oder behaupten, so kann ein spiritueller Lehrer nicht sein, weil wenn der so ist, dann hat er ja noch dieses Thema und jenes Thema. Sorry, darauf scheiße ich. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, was passiert im Kontakt zwischen Menschen. Das ist eigentlich alles. Also was bei mir passiert im Kontakt mit den Menschen, die zu mir kommen. Ich will niemand von irgendetwas überzeugen. Das liegt mir total fern. Das geht nicht mehr. Also das ist ausgeschlossen. Und ich nicht nur respektiere, sondern anerkenne jeden anderen Weg genauso. Wenn du jetzt sagst, aber Stefan, Gefühle fühlen ist nichts für mich, ich meditiere lieber. Ey, ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. Es kann ich aber halt nicht so mitreden. Und deswegen halte ich dann lieber die Klappe.
Ja, ich habe jetzt das Gefühl, oder nee, jetzt ist es ein Gedanke, wenn du mir sagen würdest, zum Beispiel ein Beispiel jetzt, du hast zum Beispiel Angst, dann, oder irgendein Gefühl, was dir jetzt kommt, wo du dich daran erinnerst oder was jetzt da ist, wie du das im Körper fühlst, vielleicht ist das, hilft mir das.
Also zum Beispiel, das ist etwas, was viele Menschen haben und auch sagen, die sagen, es schnürt mir den Hals zu. Das stimmt vom Gefühl her, aber da schnürt ja nichts. Also da ist keine Schnur, aber es fühlt sich so an. Und dann kann man vielleicht schlechter schlucken und man merkt halt, irgendetwas ist hier. Das ist keine Schnur, das ist nicht wirklich, dass der Hals tatsächlich enger wird. Das ist nur die Körperempfindung und die kann ja in vielen verschiedenen Situationen auftreten. Ja, man ist vielleicht gerade, weiß nicht, wann passiert das? Ja, man traut sich gerade nicht zu sprechen oder man würde gern was sagen, aber es geht nicht. Ich habe das weniger im Halsbereich, obwohl ich auch Traurigkeit, beziehungsweise es ist keine Traurigkeit mehr. Ich würde es eher als Berührung beschreiben. Also selbst Traurigkeit ist für mich Berührung. Das gibt's aber im Schönen wie oder im Positiven wie im Negativen. Das ist dann aber nicht mehr positiv oder negativ, sondern es ist einfach nur noch die Körperempfindung, nur noch das Gefühl. Und bei mir findet das meiste eher im Bereich Herz, Bauch statt. Und manche sprechen dann zum Beispiel vom Adrenalinschub. Das kann das sein, aber das ist ja auch wieder nur ein Name für etwas, was man halt so benennt, weil man da etwas fühlt. Man weiß gar nicht, ist es Adrenalin oder was anderes. Und ich habe das dann gemacht, wie ich wirklich in Gefahr war. Ja, also zum Beispiel ich war Radsportler und da sehr aktiv und die Radsportler haben immer Probleme mit den Autofahrern. Und da habe ich gestritten auf der Straße mit Autofahrern und geschrien ohne Ende, bis welche ausgestiegen sind und mir Schläge angedroht haben. Und da bin ich stehen geblieben und habe alle Gefühle gefühlt auf die Gefahr hin, dass der mich jetzt umhaut. Und er hat mich nicht umgehauen. Aber die Gefahr war da. Oder ich bin auf Gran Canaria per Anhalter gefahren und habe nicht gemerkt, dass Beifahrer und Fahrer besoffen sind. Und obwohl das so ein hässlicher Kangoo war, so ein Kastenwagen, so ein komisches Auto, war der tiefer gelegt und auf Rallye irgendwie umgebaut und die sind in doppelte Geschwindigkeit wie ich, wenn ich schnell fahre, die Berge hochgefahren. Und da gab es immer nur Felswand oder Abgrund. Und da hätte ich sagen können, da hatte ich Angst. Da habe ich auch ein Stockholm-Syndrom erlebt, habe ich gemerkt, was soll ich jetzt machen? Redest du mit ihnen, als wäre es cool, oder? Eh klar. weil Anschnallen bringt da jetzt nichts mehr. Aber er konnte es halt auch besoffen und ich habe es überlebt. Und das sind, wie soll ich das sagen? Durch Samapan ist etwas Komisches bei mir passiert. Das ist ja nicht so, dass das angenehm ist von Anfang an. Das ist ja auch nicht so, dass es von Anfang an hilfreich ist. Und ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben, das kennt ihr bestimmt auch. Ihr bekommt einen Tipp, einen Hinweis, das könntest du so und so machen. Und du merkst, ah ja, das ist interessant, das mache ich mal, das probiere ich mal aus. Und dann sagen manche, ja, du musst was 30 Tage machen oder 60 Tage, und wenn du 60 Tage gemacht hast, dann bleibt's. Ja? Und dann machst du es dein Leben lang oder wird zu deinem. Und So war es für mich aber nicht. Ich war teilweise im Widerstand damit. Weil es ist nichts vorangegangen und zwar über Jahre nicht. Also, das ist so verrückt. Ich habe eine Methode gemacht oder ich habe etwas gemacht, was mir empfohlen wurde, was über Jahre nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hat. Wer bleibt so lange dabei? Wer macht es? Also, wer macht 10 Jahre Liegestützen und 10 Jahre bleiben die Arme so dünn wie meine und im 11. Jahr sagt er dann, oh, es ist um 1 Millimeter gewachsen, das ist ein Erfolg. Das macht normalerweise niemand. Und aus welchen seltsamen Gründen auch immer habe ich mich oder erinnere ich mich jetzt seit 18 Jahren oder werde erinnert, je nachdem, wie man das sieht, keine Ahnung, fühl dein Gefühl im Körper. Du streitest gerade, du schreist gerade, fühlst im Körper. Da ist keine Stimme, die sagt, hör auf zu streiten, hör auf zu schreien. Da ist eine Erinnerung, fühlst im Körper. Schrei weiter, aber fühlst im Körper. Und dadurch, nicht schnell, aber dadurch merke ich, dass sich im Lauf der Jahre etwas verändert hat. Und das ist total komisch für mich, weil ich überhaupt nicht der Typ bin, der Dinge so durchzieht normalerweise. Also wenn was nach ein paar Monaten nicht funktioniert, dann außer im Radsport. Da bin ich dabei geblieben, obwohl ich nie der Weltmeister war und habe es trotzdem weitergemacht, weil es so viel Spaß war. Und beim Gefühle fühlen war es überhaupt kein Spaß. Es war immer scheiße, weil es hatte nichts gebracht. Und ich wusste aber, ich muss dabei bleiben. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist, weil das ja nichts Aktives war von mir. Ich habe ja nicht drüber nachgedacht. Sondern das kann man ja beobachten, oder? Jeder kann es bei sich beobachten, wie Erinnerung entsteht oder warum erinnerst du dich? Das ist gar kein aktiver Akt von dir, weil wenn du dich nicht erinnerst, kannst du nicht bewusst sagen, na ja, ich erinnere mich jetzt halt, sondern dann ist es weg. Und bei mir kam immer wieder die Erinnerung hoch, wie wenn Samarpan in mir auftaucht und sagt, wo im Körper fühlst du das? Und ich so, ah ja, okay, sorry, ich könnte es im Körper fühlen. Also bleiben wir mal dabei. Und gegen alle Widerstände, in mir auch, es ist ja verrückt, das ist so ein Erlebnis kann man gar nicht ausreichend beschreiben, weil es ist ja auch gar nicht schön. Es ist ja auch komisch. Du sollst bei etwas dabei bleiben, was dir nichts bringt. Und das willst du jetzt jemand erklären. Ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht. Wahrscheinlich benutzt man in solchen Fällen dann in der Spiritualität das Wort Gnade. Aber oder Glück gehabt. Manche sagen Glück gehabt. Oder manche sagen Pech gehabt.
Ja, oder man sagt, es ist für dich einfach dran, ne? Dann passiert es, ob du es willst oder nicht.
Ja,
Ja.
ich konnte nichts, ich konnte es nicht mehr wegmachen. Also ich konnte nicht mehr denken, ah, das ist doch blöd, das lassen wir jetzt sein. Ging nicht mehr.
Ich hätte auch noch eine Anschlussfrage. Und zwar habe ich bei mir beobachtet, dass es einen Mechanismus gibt, bei einem sehr starken Gefühl, das Gefühl wegzudrücken oder sich abzulenken. Hast du da irgendeine Empfehlung, die du geben könntest?
Ja, das ist ja geil, dass du das sagst, weil das ist ja der Hauptmechanismus des Egos. Die Menschen verstehen ja gar nicht, was das Ego ist, habe ich das Gefühl. Also ein paar wahrscheinlich schon, aber Ego wird ja oft negativ verwendet, ja? Ego ist für mich einfach ein Verdrängungsmechanismus. Und womit verdrängst du? Zum Beispiel durch Gedanken oder durch Ablenkung mit anderen Dingen. Ja, manche fangen an, Schokolade zu essen oder einfach nur viel zu essen oder viel zu trinken, was auch immer. Aber ich habe keinen, ich, vom Prinzip her ist es die konstante Erinnerung. Und ich habe die auch gebraucht von Samarpan über Jahre hinweg. Also ich musste immer wieder in Satsang, Online-Satsang, musste mir das anhören und pro Satsang 30 Mal erinnert werden, wo im Körper fühlst du das? Und ich merke es auch bei meinen Schülern, dass der Prozess bei jedem anders ist. Die einen sind, also manche wissen gar nicht, was ich meine. Die denken, sie fühlen die Gefühle im Körper. Also es sind auch manchmal Reaktionen, ja, Stefan, ich fühle so viel, wo man dann hinterher merkt, nee, das war nicht gefühlt, das war alles gedacht. Da wurde keine einzige Körperempfindung wahrgenommen. Aber da kommt man dann erst nach 5 Jahren drauf, wenn es doof läuft. Und jeder hat's, also es gibt auch ganz sicher Gefühle, an die ich nicht rankomme, wie man so sagt. Aber ich mache mir keine Gedanken drüber. Und ich verdränge mit Sicherheit, 100% verdränge ich Gefühle. Für mich ist es so, also das ist jetzt nur ein Bild. Jeder Körper, Geist, Seele, jede Einheit braucht ihre Zeit, seine Zeit. Ja, das ist nicht so, dass man etwas macht und bei jedem läuft es in der gleichen Geschwindigkeit. Mein Eindruck ist auch, dass es gut ist in vielen Fällen oder eigentlich in allen Fällen, wenn etwas verdrängt wird, weil dann ist es noch zu krass. Dann ist es noch zu schwer und kaum verarbeitbar. Aus meiner Sicht ist es ja auch der Grund, warum die Gefühle überhaupt im Körper abgespeichert werden. Die wären für uns als Kind tödlich gewesen. Das klingt für viele jetzt vielleicht verrückt und mein Verstand dreht auch durch, wenn ich sowas sage, aber es ist mir total klar. Weil sonst gibt es keinen Grund, etwas zu verdrängen oder zu unterdrücken. Wenn's cool ist, wenn wir mit allem easy wären, ja. Und es gibt ja in dem Bereich Versuche, dass Kinder, Babys, die gefüttert wurden und haben und die, wo es sich reingeregnet hat, also da war für alles gesorgt, was sie physisch brauchen, aber es gab keine körperliche Nähe zu den Eltern und die sind gestorben. Das ist ja krank, also das ist ja irre, dass das so ist. Das heißt, wir müssen das verdrängen und Verdrängung ist ja was Hilfreiches. Das ist ja nicht schädlich oder falsch, sondern im Lauf der Zeit merken wir dann halt, oh, wir haben was verdrängt und es kommt wieder hoch. Und das ist für jeden in seiner Geschwindigkeit. Ich habe da keine Geschwindigkeitsvorgaben, wie schnell das gehen muss oder so. Und weder für mich noch für andere.
Hast du während dieser emotionalen Prozesse auch irgendeine Körperarbeit gemacht, um den Körper zu unterstützen mit irgendeiner der Kraniosakral oder was auch immer? Es gibt ja mannigfaltige Sachen, die man da machen kann.
Nee, nicht so. Aber ich habe zum Beispiel TRE live erlebt. Also ohne es zu wollen, habe ich Trauma Release Exercises, was ja dann aber keine Übung ist, sondern ich habe einfach Trauma Schütteln erlebt. So, das ist einfach rausgekommen. Und seitdem ist mir, oh Gott, das wird jetzt schwierig zu erklären. Wenn man beginnt, auf Körperebene zu fühlen, dann gibt's irgendwann keinen Unterschied mehr zwischen, ist es jetzt eine Emotion oder hat mich wirklich jemand geschlagen, weil es sind alles Körperempfindungen. Und Krankheit ist ja was ganz Ähnliches. Oder eigentlich das Gleiche. Das heißt, auf der Körperempfindungsebene, frei von Verstand, gibt es keinen Unterschied zwischen körperlichen Dingen, Krankheit und Gefühlen, also Emotionen. Da wird nicht mehr unterschieden. Und deswegen nehme ich das alles, jeden Körperempfindungsprozess, nehme ich. Ich kann es gar nicht beschreiben, nehme ich auf der tiefstmöglichen Ebene, für mich tiefstmöglichen Ebene wahr. Und sobald ich nicht mehr drüber nachdenke, ist es nicht mehr das, was ich gedacht habe, dass es ist. Das löst sich dann, also das heißt nicht, dass sich das Gefühl auflöst, gar nicht unbedingt, aber die ganzen mentalen Konstrukte, die drüber liegen, die sind weg. Und dann weiß ich nicht mehr, ja, ist es jetzt aus meiner Kindheit oder bin ich jetzt krank, weil ich was falsch gemacht habe oder so, sondern dann ist es alles mehr oder weniger der gleiche Prozess. Das ist total komisch. Das ist aber auch nichts, womit ich angeben kann, weil Ich kann's, weiß gar nicht, ob ich das empfehlen kann. Ja, also weil, ja, weil das sorgt ja nicht für ein Leben, wie man sich das vorstellt. Alles supi, die ganze Zeit. Nee. Es gibt einige, die denken, sie würden gern mit mir tauschen. Und wenn die einen Tag von mir erleben würden, ja, würden sie mich lieber wieder zurücktauschen.
Ja, auf mich wirkt das so, dass dieses Gefühle fühlen im Körper eigentlich wie so eine Körperarbeit ist.
Absolut, ja, total. Das, für mich ist die direkteste Körperarbeit, weil das braucht nur mich dazu. Also ich brauche auch keine externe Hilfe, was aber nicht dagegen spricht. Also ich möchte, ich vertrete keine Richtung, ja, jeder kann eben, wie du sagst, Kraniosakral, TRE, und gibt's Schütteln und Tanzen und Osho-Meditationen rauf und runter. Wie heißt es, die dynamische oder was? Keine Ahnung. Das ist alles okay für mich. Also ich meine, ich habe Samapan durch Osho kennengelernt praktisch. Von daher ist die Linie für mich eigentlich klar.
Ja, danke dir erstmal.
Gerne.
Ja, wir wollten ja auch über dein Buch sprechen, meine ich. Also, ich
Wenn
habe
du
es
willst,
gerade hier.
gerne.
Ich habe es gerade hier. Vielleicht weiß ich nicht, ob du auch ein Exemplar hast. Weltmeisterer.
Ja,
Ganz
genau.
interessanter Titel. Ups, da bei mir. Der Titel hat mich direkt angesprochen, weil ich da auch so ein bisschen eine Geschichte mit habe. Ich habe als junger Mensch habe ich mir gesagt, wenn ich mich mit dem Weltmeister fühle, dann bin ich ja eigentlich ein Weltmeister. Ne? Hast du ja auch so ähnlich gesagt und brauche ich auch gar keinen Weltmeister mehr zu werden. Und ja, und jetzt, ja, jetzt sehe ich es ein bisschen anders, aber wie bist du zu dem Titel gekommen und was würdest du damit sagen oder wo soll der hin zeigen?
Der Titel war ein Zitat von mir, schon vor längerer Zeit. Und es geht vom Prinzip her genau darum, also die Texte in dem Buch sind alle entstanden an der Schwelle von dem, der Weltmeister werden wollte, zu dem, der die Welt gemeistert hat. Und wenn du, also ich wollte Weltmeister werden, ganz dringend, unbedingt. Mountainbike, Cross Country, mein Sport, also Radsport. Und das habe ich versucht von 15 sowas, glaube ich, als ich 15 war bis 24, 25. Und dann habe ich ein paar Jahre Pause gemacht, bin dick geworden, habe dann wieder mit Marathonlaufen angefangen. Und mit 30 habe ich mich nochmal auf den Radsport gestürzt, bin dann eben nach Gran Canaria nur Rad gefahren und ab 35 wollte ich nochmal Profi werden und habe das richtig krass durchgezogen auch. Und auf dem Weg ist mir klar geworden, dass es überhaupt keine Sportgeschichte ist, sondern einerseits ich folge der Freude, ich mache das, was mir Spaß macht. Und andererseits ist mir was klar geworden, was mich fast ein bisschen erschrocken hat. Denn was macht der Weltmeister? Der Weltmeister trainiert. Den ganzen Tag. Training, Mittagessen, Training, Abendessen, Schlafen. Das ist das, was der Weltmeister macht. Das macht aber der Zweite auch. Und je nachdem, in welchem Rennen, jetzt der Allerletzte vielleicht nicht, aber der Vorletzte trainiert auch noch so. Und im Weltcup trainiert auch der Letzte so. Weil das ist nicht, das zwar weltweit in diesem Weltcup der Schlechteste ist, aber nicht der Schlechteste der Welt. Der wird mich immer noch um Längen abhängen. Und dann ist mir klar geworden, ich will gar nicht Weltmeister werden. Ich will das erleben, was ein Weltmeister erlebt. Und ich habe interpretiert, dass das Wesentliche, was ein Weltmeister erlebt, ist auf dem Podium stehen und die Arme in die Luft reißen. Und sagen, ha, schaut her, wie toll ich bin. Und da habe ich gemerkt, ich bin ein Rennen gefahren, natürlich mit bisschen schlechterer Konkurrenz auf Gran Canaria, aber das waren auch keine schlechten Radfahrer und habe statt Zielsiege eingefahren. Und es war das langweiligste Rennen meines Lebens. Es war richtig langweilig. Ich habe gemerkt, ah krass, ich will ja eigentlich immer den Ersten jagen. Das ist das, was mir Spaß macht. Oder die Ersten. Und dann habe ich realisiert, dann stand ich auf dem Siegertreppchen ganz oben und es war mir vollkommen unangenehm. Es war richtig schlecht. Es war beschissen. Ich habe sofort versucht, diejenigen, die neben mir auf Platz 2 und 3 waren, mit auf das erste Treppchen zu holen und gemeinsam dazustehen. Und das war schon so ein Weckruf irgendwie. Und dann habe ich im Laufe der Jahre immer mehr gecheckt, okay, ich will ein Leben führen, wie es ein Weltmeister führt. Und das bedeutet Radfahren, Radfahren, Radfahren. Ich will trainieren. Und ich will es professionell machen. Das heißt, ich mit guten Trainern, mit Analysen und so weiter. Das macht mir Spaß. Und ich will Verbesserungen sehen. Das heißt, ich wollte gar nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und als ich das gecheckt habe, habe ich so gemacht. Da habe ich mit 35 nochmal einen Trainer genommen, der mich auf Weltklasse-Niveau trainiert hat, ohne dass ich Weltklasse wurde. Also ich war nie bei einem Weltcup am Start, aber bei den Rennen, wo es mir gut ging und wo ich gut gefahren bin, war ich schon ganz gut unterwegs, aber es ging nicht mehr um Weltmeister werden, es ging darum, den Sport zu genießen. Und mir macht es einfach keinen Spaß, langsam Radfahren. Ja, also ich bin kein guter Bike Guide. Ich bin der, der vorne wegfährt. Ich passe dann nicht auf. Also natürlich, wenn es mein Job ist, mache ich es schon gescheit. Habe ich auch gemacht. Dann muss ich mich halt immer zügeln. Dann muss ich halt immer schauen, okay, jetzt müssen wir auf den Letzten warten und ich fahre mal ganz hinten und mal ganz vorne. Das ist schon alles okay. Aber ich habe einfach gecheckt, okay. Es geht ja darum, die Welt zu meistern. Und so ist dann dieses Zitat entstanden und dann haben wir das für den Buchtitel verwendet. Und das habe ich gecheckt auf dem Weg. Also das, in der Zeit habe ich eben, oder seitdem habe ich meine Gefühle im Körper gefühlt und habe realisiert, oh krass, das kannst du ja beim Radfahren auch machen. Wo fühlst du das? Und was fühlst du da? Und ist ja auch komisch. Du fühlst dich gut, wenn du eigentlich am Schmerzlimit bist, ist ja auch seltsam, oder? Kann man alles Mögliche hineininterpretieren, aber das ist einfach Fakt, ja. Ich habe mich gut, oder Radsportler brauchen das, die müssen an die Grenzen gehen können. Also Radsport ist, ich habe einige Sportarten ausprobiert, Radsport tut richtig weh, die ganze Zeit. Also außer im Training, da gibt es manchmal lockere Trainingseinheiten, die tun nicht so weh, aber Rennen tun immer weh. Und zwar von der ersten Sekunde an. Und das war mein Spaß. Und das habe ich gemacht. Und dann im Lauf der Zeit habe ich dann eben die Texte geschrieben. Und so hat sich das Buch ergeben.
Was verstehst du oder was meinst du mit Meisterer, also Weltmeisterer?
Ja,
Also
das ist einfach das Substantiv für jemand, der die Welt meistert.
ja, was verstehst du darunter? Weil für mich klingt das immer so, ich zwinge der Welt meinen Willen auf, ist so ein Weltmeister.
Ach so, nee, die Welt ist ja nur in mir. Also das ist ja nichts da draußen. Jeder lebt doch in seiner Welt. Und die Welt zu meistern, ist ja die Welt in dir zu meistern. Das ist ja nicht da draußen. Das ist ja nicht so, dass ich irgendjemand erklären will, wie er es machen muss oder machen soll oder dass ich der Welt irgendwie meinen Willen aufzwinge. Das ist die Welt in mir. Und diese Welt, also für mich ist das, wenn man das so beschreiben will, das Ziel des Lebens, dass die Menschen hier sind, um die Welt in sich selbst zu meistern. Und da ist halt die Frage, wie geht es? Und da gibt es alle möglichen Methoden, da gibt es Spiritualität, da gibt es Persönlichkeitsentwicklung. Für mich zahlen viel zu viele Methoden aufs Ego ein, ohne dass man es merkt, vielleicht sogar. Und das, was ich mache, ist nicht fürs Ego. Die meisten Egos drehen durch, wenn sie damit konfrontiert sind.
Ja, und dein Buch ist ja jetzt nicht, dass da jetzt einzelne, also lange Texte sind, sondern du sagst einzelne Sachen und oft sehr überraschend, wie du es ausdrückst, ne? Also so, also praktisch geht es darum, die Menschen irgendwie, ja, es sind alles Weckrufe irgendwie, mehr oder weniger, die da drin stehen.
Cool. Danke, das freut mich. Ja, geil. Nicht schlecht. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Weckrufe, cool. Na echt. Kann sein. Also die sind alle in dieser Zeit entstanden, wo ich eben diesen, ja, es war ja in 10 Jahren mehr oder weniger, aber es sind Texte, die sind auch noch von ganz von Anfang an, glaube ich, wo mir einfach klar geworden ist, wie anders das ist, als ich bisher gedacht habe. Also eigentlich ein Weckruf dann an mich selbst vom Prinzip.
Ja, und um deine Worte zu gebrauchen, die Welt zu meistern, heißt für dich eben jetzt die Gefühle im Körper zu fühlen, ne? Ja.
Ja, und mittlerweile, das ist ja dann immer irgendwie damit verbunden. Also ich sehe das, das kann ich kaum beschreiben. Ich sehe das jetzt nicht als meine Aufgabe in dem Sinn, oh, hast du heute deine Gefühle gefühlt, sondern es ist in mich übergegangen irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt, so dass ich jetzt nicht mehr dran denken muss. Und dann ist es, das ist normal. Es ist nichts wahnsinnig Tolles mehr, aber auch nichts wahnsinnig Bescheuertes. Und ich lebe halt so vor mich hin.
Stefan, ich habe auf deiner Internetseite gelesen, dass da verschiedene Angebote gibt zur, ich glaube, Entbildung wird das genannt, ne? Kannst du das mal beschreiben, was das ist?
Ja, jetzt kommt die schwierigste Aufgabe, die habe ich immer noch nicht gemeistert. Also, begonnen hat's damit, dass mir ist klar geworden, dass ich in der Schule nichts gelernt habe und dass es alles Einbildung ist. Genau wie mein Ego. Und da ist mir klar geworden, was ist denn das eigentlich, was ich da bei Samapan erlebe und was passiert dadurch und worum geht's eigentlich? Habe ich gemerkt, es geht eher darum, das wegzumachen, also wieder zu vergessen. Diese ganze Einbildung, dass ich wüsste, wie die Welt ist, wie die Menschen sind, wie ich bin, was das hier soll. Warum wir hier sind, also ich hatte immer den Eindruck, es ist ein Arbeitsplanet, das fand ich immer komisch. Was soll da der Sinn sein davon, ja? Also alle streben immer nach irgendwie was Wahnsinniges zu leisten oder zumindest die Familie zu ernähren und dafür muss man dann Zeit gegen Geld verkaufen. Diese Konzepte haben alle nicht mehr gepasst für mich. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich damit wann dieser Begriff das erste Mal aufgetaucht ist, dann habe ich gemerkt, okay, das ist Entbildung, es geht um Entbildung, Deprogrammierung, Entbildung. Das sind die zwei Worte, die ich dann verwendet habe. Und meine Ausbildung ist eben die Intensiventbildung. Ja, und das ist auch keine Ausbildung, da gibt es auch kein Zertifikat anschließend. Da ist man dann auch kein Stefan-Hine-Coach oder irgend so ein Scheiß. Das macht man auch als allererstes nicht dafür, damit man anschließend Geld verdienen kann, sondern das macht man nur für sich. Und ja, das ist einfach mein Angebot. Ich nenne es halt so, genauso wie ich mein erstes Retreat Deine Schöpfung genannt habe. In dem Sinn ohne Zusammenhang, aber mit dem Hintergrund, dass ich natürlich gemerkt habe, okay, je mehr mein Ego in den Hintergrund tritt, desto schöpferischer werde ich ganz automatisch. Das ist ja verrückt zu beobachten. Und plötzlich kommt es auch an. Und ich habe mein Leben lang nur erlebt, wie meine Schöpfung nicht erwünscht ist. Es ist krass. Also, und ich habe gemerkt, das empfinden viele Menschen so, dass sie, so wie sie sind, nicht erwünscht sind. Dass das, was sie zu geben haben, nicht erwünscht ist. Und dann habe ich aber Das kann ich erst jetzt im Nachhinein alles erzählen. Das ist so lustig. Wir reden dann immer drüber, als wäre es selbstverständlich. Aber das waren ja schmerzhafte Prozesse und das ist ja auch keine Erkenntnis, die in Worten kommt. Das kann ich erst jetzt hinterher so sagen, dass ich gemerkt habe, dass das mein Ego ist, dass das verhindert, dass meine Schöpfung gesehen wird oder gewollt ist. Also mein Ego ist negativ programmiert. Meine Eltern haben mir nicht gesagt oder gezeigt, dass das willkommen ist, was ich hier zu geben habe. Und meine Eltern hätten das übrigens auch noch, wenn sie gekonnt hätten, wenn ich es zugelassen hätte, unterbunden. Und da habe ich erlebt, was es bedeutet, was Samapan gesagt hat, du musst die Nabelschnur ein zweites Mal durchschneiden. Das habe ich erlebt, das habe ich getan, ohne dass mir klar war. Meine Eltern haben mich gebeten, nicht mehr über sie in der Öffentlichkeit zu sprechen. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Dem Wunsch komme ich nicht nach. Und das war einer der Auslöser, bin ich mir absolut sicher, dass ich überhaupt mich traue, auch öffentlich aufzutreten. Weil es nicht immer einfach. Aber das Natürlichste der Welt für mich, ja. Selbst meine Eltern sagen, ja, du kannst gut reden. Wenn es nur das wäre, fände ich es ein bisschen doof, aber okay.
Ja, danke.
Ja, jetzt müssen wir auch noch eigentlich noch zum zweiten Thema, zu den Kryptowährungen kommen. Ja, also ich kann nur sagen, ich habe da meine eigene Geschichte mit. Ich habe damals mit Bitcoin angefangen, ganz, ganz früh, habe mit dem eigenen Computer noch welche geschaffen.
Wow, cool.
Ja. Und wie ich dann 10 hatte, und ja, das ging ja dann so hin und her, und die Bitcoins sind ja auch sehr schlecht gemacht damals, wie ich 10 hatte, und die habe ich dann irgendwann für 600 Euro verkauft oder D-Mark, nee, Euro, ich weiß es nicht mehr. Und habe noch gedacht, ich habe ein super Geschäft gemacht.
Ja.
Ja, also ja. Okay, Geld hat ja verschiedene Funktionen, also erstens den Austausch von Gütern zu vereinfachen und so, aber auch Wert zu verwahren, quasi aufzubewahren. Und eben jetzt, wo Inflation herrscht und Unsicherheit mit den Währungen, da wäre jetzt Kryptowährung praktisch was vielleicht eine gute Idee wäre, für Werte zu verwahren. Stimmt das?
Würde ich so sagen, ja. Es sind zwei Aspekte, die da für mich wichtig sind. Der erste ist, ich denke selten darüber nach, warum ich das mache, ob das was bringt, sondern es ist auch für mich der ultimative Gefühlsauslöser. Denn wenn du, habe nicht nur Bitcoin, habe auch andere Währungen und da gibt es die gleiche Geschichte wie in allen Religionen sonst auch, da gibt es die Bitcoin-Maximalisten, die sagen, nur Bitcoin ist das Richtige und alles andere sind Shitcoins. Dann gibt es die sagen, nein, es gibt aber auch noch Monero und das ist auch ein tolles Projekt, bla bla bla. Ich benutze es ganz anders. Ich habe das immer so gekauft, wie andere Haribo kaufen oder, Entschuldigung, Schleichwerbung, Schokolade. Ich habe es einfach gekauft und weggelegt und nie wieder angeschaut. Und manches davon ist mehr wert geworden und ganz viel davon ist so in den Keller gegangen, dass ich richtig viel verloren habe. Und ich bereue es gar nicht. Es gibt da nichts zu bereuen. Es gibt ein krasses Buch, dessen Titel mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, doch Trading in the Zone, also in sozusagen im Flow traden. Und wenn du das Buch durchliest, denkst du dir, das kann ja nicht sein. Der spricht die ganze Zeit von Gefühlen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ein Trader, der die ganze Zeit über Emotionen spricht. Und da habe ich es gecheckt. die dürfen keine Reue haben. Das ist aber das, was wir denen unterstellen, dass sie unmenschlich macht. Man könnte auch sagen, die haben ihre Emotionen, können die gut verarbeiten, kommen damit klar, kommen mit Verlusten klar, kommen mit Gewinnen klar. Weil wenn du große Gewinne hast und durchdrehst, bringt dir das auch nichts. Und das ist das eine und das andere habe ich jetzt vergessen. Also ich benutze Krypto für mich nicht, um reich zu werden, weil ich bin's schon und zwar auch unabhängig vom Geld. Man kann das, was mir Samarpan gegeben hat, kann mir niemand mehr nehmen. Nie wieder. Das ist ein derartiges, unfassbares Geschenk, dass ich bis an mein Lebensende und drüber hinaus endlos dankbar sein werde. Es gibt für mich keine größere Dankbarkeit. Es gibt keinen Menschen in meinem Leben, dem ich dankbarer bin als Samarpan. Das gibt's nicht. Es war für mich der erste authentische Mensch in meinem Leben und ich kann das in Worten überhaupt nicht beschreiben, was der bei mir ausgelöst und verändert hat. Ohne dass er was gemacht hat. Das ist das Geiste daran. Und ich sehe das wirklich nur als Experiment. Ach genau, die zweite Sache, die ist entscheidend, die ist wirklich wichtig. Krypto wird erst dann relevant, wenn man es braucht. Und zum Beispiel brauchst du nicht nach Nigeria gehen oder nach, ich glaube, wo ist es gerade ganz schlimm? Ist es Kolumbien oder Argentinien? Die müssen von Bitcoin nicht überzeugt werden. Die wissen und die haben Bitcoin. Die wissen, dass sie es brauchen, weil die haben so hohe Inflation, teilweise alle paar Jahre, in regelmäßigen Zyklen, dass du denen nicht erklären musst, was der Vorteil ist. Das musst du nur einem Deutschen erklären, der das nicht kennt, der mit Inflation, der denkt, dass auch das vorübergehend, auch die Politiker sagen, sie haben das im Griff, das wird schon wieder. Ja, warten wir mal ab, keine Ahnung. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, ich bin kein Hellseher, aber den Menschen, die es brauchen, brauchst du es nicht mehr verkaufen. Die wissen jetzt schon und die haben es jetzt schon. Also sobald du, wie damals, wann war das? Irgendwann 30er Jahre oder na 20er Jahre, wenn du dein Geld im Schubkarren zum Bäcker fährst, dann weißt du, okay, jetzt, ich brauche was anderes, ja, weil es wird unpraktisch, weil der Schubkarren ist mehr wert als das Geld da drin. Und von daher bin ich also auch da nicht auf der religiösen Seite oder auf der Überzeugungsseite. Ich will niemand von Krypto überzeugen. Ich habe meinen Spaß dabei, damit zu spielen. Und das, was du sagst, das gibt ja diesen Pizzatag bei Bitcoin. Ja, da hat jemand zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft. Irgendwann 2010 oder 2011. 10.000 mal 70.000 kann man sich jetzt ausrechnen. Also aktueller Preis ist, glaube ich, 63.000 bei Bitcoin, was diese zwei Pizzen wert wären. Aber das ist genau das Schöne. Diese ganze Wenn-Dann-Geschichten, hätte und so weiter, die sind alle nicht relevant. Das ist nur relevant, was machst du jetzt? Wovon lässt du dich beeinflussen? Lässt du dich davon beeinflussen, wenn in einem Zeitungsartikel steht, Bitcoin verbraucht zu viel Energie? Glaubst du wirklich, dass es darum geht? Dann lässt du dich beeinflussen und kaufst kein Bitcoin. Lässt du dich davon beeinflussen, wenn die sagen, das wird alles gegen Null gehen? Hast du davor Angst? Was kann nicht gegen Null gehen? Wie sieht es mit dem Euro aus? Glaubst du, dass der Dollar für immer stabil ist, nachdem er aufgeblasen wurde ohne Ende? Ja? Lässt du dich davon beeindrucken, dass gesagt wird, Terroristen verwenden Bitcoin, was längst nicht mehr der Fall ist, aber Terroristen verwenden übrigens auch US-Dollar. So, also wovon lässt du dich leiten? Und ich lasse mich von diesem ganzen Geschwätz überhaupt nicht mehr leiten. Es interessiert mich nicht. Ich mache mich lustig drüber. Das ist mein Hobby. Weil mir geht's nicht darum, reich zu werden oder reich zu sein, weil ich schon bin. Erstens, vom Gefühl her. Ich führe ein absolut privilegiertes Leben, selbst wenn es mir absolut scheiße geht. Das ist mir immer wieder klar und eigentlich die ganze Zeit hier. Und ich bin für alles dankbar. Einfach alles. Manchmal sogar für den richtigen Scheiß in meinem Leben. Und da kannst du nichts mehr hinzufügen. Kannst du nicht sagen, ja, aber jetzt noch 100 Bitcoin, dann wäre es geil. So kann ich nicht mehr denken. Das geht nicht. Und Ich erlebe das in meinen Kryptokursen. Ich habe ja auch einen monatlichen Kryptokurs. Und ich mache das alles anders als die anderen. Es geht auch ein bisschen um Technik natürlich und auch um potenzielle Kursgewinne und so weiter. Aber ich gehe das alles von der emotionalen Seite an. Und da kommt so viel raus. Das ist einerseits erschreckend und andererseits total schön. Weil die Menschen merken, oh krass, es geht um meine Gefühle. Und ich komme mit Geld gar nicht klar. Ich habe so komische Ideen von Geld und vor allem so seltsame Körperempfindungen, die damit verbunden sind, dass ich gar nicht weiß, woher die kommen. Und die machen auch gar keinen Sinn. Und einem in meinem Kurs macht sich in die Hose, weil sie jetzt für 50 € Bitcoin kauft. Und dann beschwert sie sich über die Transaktionsgebühren von 20 €. Ja, jetzt hast du Krypto in der Praxis erlebt. Das ist wichtig. Wenn wir in der Theorie bleiben und nur drüber nachdenken, ist es das Gleiche wie in der Spiritualität. Wir denken drüber nach, ah, ist es richtig, ist es falsch, was könnte ich machen, welche Meditationsmethode ist die richtige. Und in der Zeit verpasst du die ganze Zeit die Meditation, die dein Leben ist. Dein Leben ist die Meditation, mein Leben ist die Meditation. Und es gibt für mich in diesem Leben nichts mehr zu erreichen. Nur noch das. Ich empfinde keine, das ist vielleicht auch falsch gesagt, ich kann schon noch Freude empfinden, aber ich jag dem nicht mehr hinterher. Ich jag der Freude nicht mehr hinterher. Ich jag nicht dem Glück hinterher. Das ist irrelevant. Ich habe in dem Leben nichts anderes mehr vor, als, wenn man es so bezeichnen will, mein Ego aufzulösen. Sonst gibt, was soll ich denn sonst noch machen die ganze Zeit? Ja, noch Geld verdienen. Wow, Wahnsinn. Ich bin so privilegiert, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann da nichts mehr finden, ich kann da nichts mehr. Früher hat mich das total angestachelt und ich habe mich daran aufgegeilt und ich hätte es cool gefunden, erfolgreich zu sein. Mittlerweile könnte man sagen, ich bin erfolgreich. Es gibt mir aber nicht das, was ich gedacht habe, das es mir gibt. Was ich schön finde, ist, mit Menschen zu sein und zu fühlen, be die Berührung zu fühlen, dass sich was verändert bei denen. Das ist, ich habe oft in Retreats Tränen in den Augen. Einfach nur so die ganze Zeit. Das ist schön. Das ist Berührung für mich. Und alles andere interessiert mich überhaupt nicht mehr. Oder halt am Rande, ja. Zwischendurch noch schön essen gehen. Ja, super. Cool. Eine schöne Wohnung haben. Das ist nett. Aber ich weiß ja aus Erfahrung, dass die geilste Zeit meines Lebens auf Gran Canaria im Zelt und in der Höhle war. Wenn du das erlebt hast, dann kannst du nicht mehr sagen, ja, aber jetzt im Schloss, das wäre schon geiler. Ja, das ist auch eine Variante. Eine. Ich habe nichts gegen Schloss. Ja, wenn ich ein Schloss mieten kann oder bauen kann, mache ich das. Aber nicht, weil es irgendwie wichtig wäre. Es ist nur eine andere Variante von Leben, sonst nichts.
Ja, und worum es in deinen Kursen geht, über Krypto, das kann man auf deiner Webseite lesen oder möchtest du noch was dazu sagen?
Das ist eigentlich das, also das für mich ist eine schöne Kombination, weil wir lernen in der Praxis und ich lerne auch die ganze Zeit mit, weil es Krypto ist so aktuell wie das Internet 1996. Ja, also 1996, wenn jemand gesagt hat oder vielleicht auch früher, hey, du brauchst eine E-Mail, na, hast du gefragt, was brauche ich? Wozu? Oder du warst vielleicht dabei, ja, aber andere haben gesagt, ne, E-Mail, kein Mensch benutzt E-Mail. 10 Jahre später kommst du ohne E-Mail nicht mehr klar. Und ähnliches ist gerade im Kryptobereich. Das aktuell ist, sind es noch die Freaks und die komischen und seltsame Menschen. Und wenn die dann Geld verlieren, dann sagt man ihnen selbst schuld, hab's ja gesagt, das ist gefährlich. Ja? Wenn die Geld gewinnen, dann sagt man, oh, hast Glück gehabt. Nee, beides falsch. Der hat weder Pech noch Glück. Der hat seine Emotionen wahrgenommen, der war in der Lage, alles zu fühlen, was man fühlt, wenn der Kurs steigt und wenn der Kurs sinkt. Das ist was Entscheidendes. Das weiß jeder Trader. Nur In der Bevölkerung scheint sich das nicht durchzusetzen. Es gibt ein sogenanntes Wall Street Cheat Sheet, also ein, wie sagt man, was heißt Cheat Sheet? Also, wo man so ein, wie ein Spicker in der Schule, ja, da kannst du nachschauen, wo der Kurs gerade ist und je nach, also gibt es diese Kurve hoch, runter, runter, ganz unten, wieder hoch. Und an jedem Punkt, unten, Mitte, oben, Mitte, unten, ganz unten, steht ein korrespondierendes Gefühl. Da steht nicht, die Nachrichten haben gesagt, der Kurs wird fallen, oder du kennst es von der Tagesschau oder diesem komischen Ding, Börse vor 8 oder irgend sowas Komisches. Da lesen die eine Nachricht vor, da sagen die, ah, Daimler hat höhere Gewinne und deswegen ist der Kurs gestiegen. Und dann konntest du die gleiche Nachricht auch hören und haben sie gesagt, Daimler hat höhere Gewinne und trotzdem ist der Kurs gefallen. Wo ist da der Zusammenhang? Da gibt es keine Logik. Aber die Menschen denken, es gäbe eine Logik. Es gibt keine. Die Aktienkurse sind genauso wie die Kryptokurse ausschließlich auf Emotionen begründet, sonst nichts. Angst und Gier steuert die Menschen. Das alles. Wenn jemand bei dem seine Gefühle nicht kennenlernt, dann weiß ich nicht, was er noch braucht. Und da ist es fast sekundär, was wir dabei über Krypto lernen, obwohl man bei mir, würde ich jetzt einfach behaupten, viel mehr lernt, weil ich es nur in der Praxis mache. Das heißt, wir machen keine Chartanalyse und keine komplizierten Geschichten, sondern wir installieren eine App und wir verwenden Krypto. Das heißt, wir können uns gegenseitig Krypto schicken. Und wir leben das, wir lernen es in der Praxis. Wir merken, ah krass, ich habe Monero auf meiner Cake Wallet. Ich kaufe die oder ich kriege die geschickt. Ich kann sie tauschen. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man da rankommt. Da sind so viele Augenöffner dabei. Das ist unfassbar. Also auch für mich die ganze Zeit immer wieder. Und da kann ich nicht sagen, das wirst du lernen. Da gibt es ein Kursziel oder sowas. Überhaupt nicht. Das Kursziel ist, dass du merkst, dass es Gefühle im Körper gibt. Und zwar hardcore. Also die sind teilweise so krass. Eine Teilnehmerin hat Durchfall bekommen davon. Das ist auch nicht geil. Ich will da nichts verkaufen. Ich will da nicht versprechen, oh, und anschließend bist du im Himmel oder sowas. Nee, es kann sein, es wird richtig scheiße erstmal. Und richtig. Und du verfluchst mich hinterher und denkst, ja, ah, der Stefan, der blöde Hund hat mich in Krypto reingetrieben. Ja, dumm gelaufen. Sorry. Und in 2 Jahren vielleicht oder in einem Jahr, wenn es dann gestiegen ist, da bin ich dann der Heilige. Oh, Gott sei Dank, dass ich Krypto gekauft habe. Jetzt hat sich's verzehnfacht. Ja, und dann fällt's wieder. Und dann steigt's wieder und dann fällt's wieder. Und dann merkst du plötzlich, ach krass, wie's Leben. Ist ja lustig. Erst war ich verheiratet, dann war ich geschieden, dann habe ich eine neue Freundin, dann habe ich mich wieder getrennt. Komisch, woher kenne ich das?
Ja, Swantje, hast du noch Fragen?
Nee, ich habe keine Fragen mehr.
Und Stefan, gibt es noch was, über das du gerne sprechen möchtest?
Eine Sache, die das ist ein Gesamtthema irgendwie, das ist ganz komisch. Es gibt zwei Möglichkeiten, an ein Thema ranzugehen. Und das eine ist theoretisch und das andere ist praktisch. Und ich bin so dankbar, dass mir Samapan den tatsächlichen praktischen Weg gezeigt hat. Denn ich war sehr von Philosophen angetan früher, schon in meiner Jugend mit 15 oder so. Und die haben mich irgendwie berührt, aber ich konnte nichts damit anfangen. Und ich merke immer mehr, ah, okay, es gibt bestimmte Richtungen. Also es gibt jetzt zum Beispiel Krypto, dann gibt es die Anarchisten und dann gibt es die, wie heißen sie, die NCAPs, Anarchokapitalisten, was weiß ich, ja, es sind so verschiedene Richtungen und dann gibt es die Befürworter und die Gegner und alles Mögliche. Und ich habe gemerkt, das bringt nichts, wenn ich mich mit diesen Sachen theoretisch beschäftige. Also man könnte jetzt sagen, ich bin in eine bestimmte Gruppe einzuordnen, ja. Spiritualität, vielleicht Advaita, wobei ich gar nicht so spreche wie ein Advaita-Lehrer, also kommen viele schon gar nicht damit klar und sagen, oh, was macht denn der? Der macht Krypto und Advaita, der spinnt ja wohl, das geht ja gar nicht. Und ich merke so, pff, interessiert mich gar nicht, weil ich das nicht auf der theoretischen Ebene bearbeite. Ich überlege nicht, passt das zusammen? Darfst du das? Darfst du das jetzt anbieten? Also kurz hat mein Verstand schon aufgemuckt und gesagt, Krypto in der Spiritualität, jetzt wird's gefährlich für dich. Und ich teste es dann immer wieder in der Praxis. Wenn mein Verstand sich meldet, dann sage ich, na, und genau deswegen machen wir das jetzt so. Weil du sagst, das geht nicht. Und weil du Angst hast vor den Reaktionen in der spirituellen Szene, die es gar nicht gibt. Es gibt immer nur einzelne Menschen. Ja, wenn jemand Angst hat vor einem Shitstorm, das sind nur viele einzelne Menschen. Und in der Praxis komme ich auf natürliche Art und Weise zu den Themen, wo ich dann plötzlich merke, ah krass, jetzt könnte man sagen, ich bin Rohköstler, weil ich halt aufgrund meiner spirituellen Entwicklung mich vielleicht nur noch von Rohkost ernähre oder vegan oder was auch immer. Aber ich habe das nie im Verstand entschieden. Ich habe nie überlegt, ah, was ist richtig? Wie macht man es richtig? Wie muss ich sein, damit ich als spiritueller Lehrer anerkannt bin? Und das ist für mich der bessere Weg. Weil den anderen kenne ich 35, 30 Jahre lang oder sowas, ja. Und der war nicht cool. Der war richtig beschissen. Und ich kann eigentlich nur dafür plädieren, alles in der Praxis zu machen. Ich glaube, Wittgenstein hat es mal gesagt, das Leben, ihr Narren, das Leben. Immer im echten Leben, nicht Bücher lesen. Es spricht nichts dagegen, Bücher zu lesen. Aber wenn ich Bücher gelesen habe, also ich kann Bücher auch auf verschiedene Arten lesen. Ja. Ich kann das Buch von Samarpan oder Soham nehmen, You Are. Das ist was anderes, wie wenn ich ein Buch lese darüber, keine Ahnung, irgendein Fachbuch über, oder auch selbst ein Philosophiebuch. Solange die Philosophie theoretisch bleibt, bringt sie nichts. Philosophie, Spiritualität bringt immer nur etwas, wenn ich es in meine eigene gelebte Praxis integrieren kann. Egal wie. Und da geht es auch nicht um die Richtung, sondern geht es nur darum, lebst du es wirklich? Und das ist mein Kernthema. Danke, dass ich das mit euch teilen durfte.
Ja, bitte, gerne.
Ja, ich danke dir auch für das Gespräch und das sehr angenehme Zusammensein. Auch mit dir, Devasetus, hat mir sehr viel Freude gemacht.
Okay.
Cool.
Ja, vielen Dank.